Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Das allermeiste Design, insbesondere das meiste hochwertige Kunsthandwerk, entsteht auf der südlichen Erdhalbkugel. Aber was wissen wir schon davon? Kennt ihr Namen von Studios und Werkstätten, von DesignerInnen, von Trends und Geschäftsmodellen? Welche fallen euch ein? Wahrscheinlich eher Fehlanzeige. Wir wissen zu wenig darüber. Dennoch verdient das Thema ganz im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung unsere Aufmerksamkeit. Willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Mark Kwame, den wir heute in der Sendung begrüßen, ist seit mehr als 25 Jahren als Design- und Unternehmensberater im Auftrag internationaler Entwicklungsorganisationen tätig. Er entwirft Kollektionen, entwickelt Export-, Wertschöpfungsketten und Business-Coaching für Design- und Kunsthandwerksunternehmer in Afrika, Lateinamerika, der Karibik und Asien. Neben all dem hat Mark einige Sozialunternehmen mitbegründet, zum Beispiel Made in Africa, einen Franchise-Betrieb mit mehreren Läden in Deutschland, der sich auf die Entwicklung und Vertrieb von Möbel und Wohnaccessoires aus Afrika spezialisiert hat. Der gebürtige Berliner, der an der Bauhaus-Uni Design studierte, arbeitet als Berater für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, wo er geholfen hat, die Initiative Made 51 zu schaffen, mit dem Ziel, Flüchtlinge in globale Wertschöpfungsketten zu integrieren. Mit Mark Kwame sprechen nun Anna Kirchner und Georg Christoph Bertsch.
Ja, heute haben wir Mark Kwame in Berlin im Gespräch. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Ich freue mich auch, euch beide zu sehen.
Ja, genau. Das ist nämlich auch die Neuheit, dass wir heute auch mal zu zweit hier auftreten. Das ist zum ersten Mal mit Anna Kirchner.
Hallo.
Es ist natürlich schön, dass die Anna hier im Studio sitzt. Dass wir also mal zu zweit moderieren. Es ist für uns was Neues. Freue ich mich auch sehr drauf.
Ich freue mich auch drauf und vor allen Dingen freue ich mich darauf, dass meine Premiere mit dir, Marc, stattfinden wird, weil wir beide haben uns ja auf der Ambiente 2023 kennengelernt, wo ich dich für unseren Podcast auch gewinnen konnte. Mhm. Da hattest du einen Stand zusammen mit deiner Organisation Made 51 und ihr habt dort Produkte wie Taschen, Kissen, Perlenarmbänder präsentiert. Die waren alle von handwerklich begabten Flüchtlingen, meist Frauen, gefertigt. Stimmt es denn, dass der Name dieses Projekts Made 51 abgeleitet ist von dem Paragraphen 51, der für die Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts Fortgeltung von Beschränkungen steht?
Richtig, also es ist tatsächlich so. Also Made 51, eigentlich war das so ein Arbeitstitel, wie es ja oft so ist bei Projekten, dass man erstmal mit einem Arbeitstitel anfängt und das Made stand für Market Access, Design and Empowerment und das 51 stand tatsächlich für diese Konventionen, die praktisch den Umgang mit geflüchteten Menschen sozusagen geregelt hat. 1951, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich ja die Weltgemeinschaft zusammengetan und sich überlegt, wie geht man in Zukunft mit Menschen um, die eben gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, sei es aus kriegerischen Gründen oder aus Naturkatastrophen. Und das ist sozusagen diese Konvention, auf die sich dieser Name beruft. Und irgendwann ist dieser Name einfach hängen geblieben, so Made 51. Und den haben wir jetzt bis heute, ist das sozusagen unser Brand Name für das Label, für Geflüchtete oder Produkte, die von Geflüchteten hergestellt werden.
Ich meine, du hast ja, wenn du jetzt an UNHCR denkst, denkt man am allerwenigsten wahrscheinlich an Design oder an Richtig. Kunsthandwerk oder überhaupt an kreative Arbeit. Also wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit dem UNHCR im Bereich Design und Kunsthandwerk?
Ja, spannend. Also vielleicht kann ich ja zurückgehen auf die Anfänge. Also ich wurde irgendwann 2016 wurde ich angesprochen von der UNHCR. Sie haben mich gebeten, sozusagen in ihren Beirat einzutreten. Und das habe ich natürlich gern getan. Und dort stellte sich heraus, dass sie eben am Überlegen waren, da sie festgestellt haben, dass in vielen Flüchtlingscamps in der Welt viele Menschen gibt, die Kunsthandwerksfähigkeiten haben. Und sehr oft wurde es so gemacht, dass gerade Frauen, die in den Camps leben, praktisch diese Möglichkeit, Kunsthandwerk auszuüben, war für sie eine ganz wichtige Form der Traumabewältigung, einfach so ein Safe Space zu haben, wo sie mit anderen Frauen zusammenkommen. Und deswegen wurden schon in vielen Camps solche Kunsthandwerksgruppen etabliert. aber nicht mit der Absicht, dass diese Produkte in irgendeiner Weise vermarktet werden. Das war wirklich nur eine Traumabewältigung, Beschäftigungstherapie, kann man fast sagen. Und da die UNHCR ja schon seit Jahren an Ressourcenknappheit leidet, und gerade in diesem Jahr hat sich die Situation deutlich verschlechtert durch die Zunahme der Konfliktherde in der ganzen Welt, war das natürlich klar, dass sie auf der Suche waren nach Möglichkeiten, wie Flüchtlinge zusätzlich zu denen und zu der Unterstützung, die sie bekommen, auch die Chance bekommen, erstmal eine sinnvolle Tätigkeit zu unternehmen und gleichzeitig, wenn es geht, sogar auch ein Einkommen zu erzielen. Und deswegen war meine Berufung in diesem Beirat nicht ganz ohne Hintergedanken, sondern es war schon sozusagen der Gedanke da, könnt ihr uns helfen, eine Idee zu entwickeln, wie wir praktisch aus diesem Potenzial, was wir in den Camps entdeckt haben, tatsächlich ein Projekt gestalten können, was dazu führt, dass diese Menschen eine Möglichkeit haben, nicht nur schöne Produkte zu machen, sondern tatsächlich auch Geld zu verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu unterstützen. Und so fing das Projekt Made 51 an.
Da habe ich direkt mal eine Nachfrage. Als Vertreter von was bist du denn dann in diesem Gremium? Also als Vertreter Deutschlands oder Berlins?
Nein, ganz individuell als Mark Kwami, als Designer, okay. Weil ich habe ja sozusagen meine Designlaufbahn ist ja sehr untypisch, wahrscheinlich für viele Designer. Das heißt, direkt nach meinem Studium bin ich sehr schnell in diesen Arbeitsbereich Designberatung in Schwellenländer in Afrika, Lateinamerika und Asien gerutscht. Und habe praktisch die letzten fast 30 Jahre damit verbracht, dass ich Unternehmen in diesen Ländern versuche, Design näher zu bringen, ihnen zu helfen, Produkte für den internationalen Markt zu gestalten. Und so habe ich mir, glaube ich, über die Jahre auch so ein bisschen so eine Reputation erarbeitet. Und daraufhin hat die UNHCR mich natürlich da berufen, weil sie von meiner Arbeit gehört hat. Und sie wollten halt einfach jemanden haben, der Erfahrung hat in diesem Bereich, Kunsthandwerksprojekte in Schwellenländer und Entwicklungsländer aufzubauen. Und das, denke ich, war so die Motivation, mich da mit reinzubringen.
Ah, okay. Ghana hat sich ja im Jahr 1957 von der Kolonialherrschaft befreit. Dein Vater hat von Deutschland aus am Aufbau Ghanas gearbeitet. Wieso ist dein Vater denn eigentlich nach Deutschland gekommen?
Ja, interessant. Wie du sagtest, Ghana war ja das erste afrikanische Land südlich der Sahara, was seine Unabhängigkeit 1957 erlangt hat. Der erste Präsident, Kwame Nkrumah, war ein Mann mit großen Visionen, den man sich heute noch wünschen würde. Und der hatte natürlich, bevor Ghana unabhängig wurde, hatte er diesen großen Plan, junge Ghana in die Welt zu schicken, um eine Ausbildung zu erlangen, um dann praktisch die Stellen der englischen Kolonialherren sozusagen zu übernehmen. Das war so der große Plan. Und mein Vater hatte das Glück, dass er zu dieser Gruppe junger Menschen gehörte. Er kam nach Deutschland, erst nach Stuttgart und dann nach Berlin, um Maschinenbau zu studieren und hat auch ganz fleißig sein Studium absolviert. Und als er dann fertig war und seine Doktorarbeit geschrieben hatte, und eigentlich eine blendende Zukunft auch hier in Deutschland gehabt hätte an der TU Berlin, hat er beschlossen, wieder zurückzukehren, ja, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und so sind wir Ende der 60er Jahre, ja, mit meinem Vater dann sozusagen zurück in seine Heimat. Und so bin ich in Ghana groß geworden und habe da meine ganze Schulzeit verbracht.
Wenn du jetzt von Deutschland aus an Ghana denkst, also Ghanaer sind ja vor allem irgendwie als herausragende Fußballspieler Teil der Popkultur geworden. Also hier in Frankfurt natürlich Anthony Yeboah und als Deutsch-Ghanaer Kevin Prince Boateng, das sind die Helden hier. Es gibt ja auch die Zeugen Yeboahs sogar hier als Organisation. Also dann gibt es natürlich noch Samuel Kufuor, Gerald Asamoah, Odo Addo und. Lässt sich denn irgendwie der Charakter von Ghanaern irgendwie so fassen? Was die Deutschen sagt, man sind so Squareheads und wie sind denn die Ghanaer? Kannst du das sagen? Du kennst ja beide Seiten, du hast
ein
bisschen
drauf. Ich kenne beide Seiten sehr gut. Ja, es ist manchmal mal schwer, über sich selbst zu sprechen. Ich bin ja ein Produkt dieser beider Kulturen sozusagen. Ja, ich glaube, den Ghanaern wird nachgesagt, dass es eigentlich recht unkomplizierte Menschen sind, wahnsinnig freundlich und nahbar sozusagen, sehr gastfreundlich und sehr neugierig. Also Ghanaer sind bekannt dafür, die Welt zu bereisen. Also es gibt auch so Witze, dass man im letzten Winkel der Welt auch in Grönland einen Ghanaer trifft, wenn man Afrikaner sieht, ist es wahrscheinlich ein Ghana sozusagen, ja. Und ja, die Ghana haben eben diesen Ruf, sehr sehr sozial, sehr unternehmungslustig, sehr reiselustig zu sein. Und ja, neben der sportlichen Fähigkeiten haben sie natürlich auch diverse andere, gerade auch im Bereich Kunsthandwerk und Kunst und gerade auch eine sehr reiche Tradition. Und ich bin ja in Kumasi groß geworden. Das ist eigentlich die zweitgrößte Stadt Ghanas und eigentlich die Heimat der der Ashanti, was ja ein sehr bekanntes Volk war, was in Westafrika viele Jahre, bevor die Europäer kamen, praktisch die ganze Region dominiert hat, sozusagen mit ihrer Kultur. Und mit dieser reichen Kultur bin ich letztendlich groß geworden und ja, habe diese dann auch nach meinem Studium sehr intensiv erforscht, weil ich dann kurz vor Abschluss meines Designstudiums in Berlin beschlossen habe, nochmal nach Ghana zu gehen, mit der Frage, was mache ich mit diesem Beruf als Designer, wenn ich mich entschließe, nach Ghana zurückzukehren? Ja, wie arbeite ich als Designer? Und ich wollte unbedingt nicht praktisch diesen Weg gehen, dass ich dann aus Europa zurückkomme und sage, ich habe in Europa studiert, ich weiß, wo es lang geht, ihr macht jetzt alles so, wie ich das will, sondern mir war ganz bewusst, dass ich mich als Designer anpassen muss und habe mir dann tatsächlich kurz vor Ende meines Studiums ein Jahr gegönnt, um das Land Ghana für mich nochmal neu zu entdecken, aus der Brille eines angehenden Designers und mit der Frage, wie muss ich mich als Designer anpassen, um in diesem Land vielleicht irgendwann mal zu wirken. Und das war eine sehr, sehr spannende Reise. Ich bin wirklich kreuz und quer durchs Land gereist, habe das Land für mich in vielen Teilen auch ganz neu entdeckt, weil als Kind kommt man ja nicht so viel rum. Man ist zu Hause, geht zur Schule und hat nicht so die Freiheit, das ganze Land zu bereisen. Und das habe ich tatsächlich in diesem Jahr, das war 89, glaube ich, genau, habe ich praktisch diese Reise durchs Land, ganze Land und habe ganz viele Beobachtungen gemacht, bin mit 60 Stunden Filmmaterial zurückgekehrt mit so einer Videokamera, habe alles dokumentiert und daraus ist auch dann meine Studienarbeit und Diplomarbeit entstanden.
Da schließt sich eigentlich meine nächste Frage direkt auch an. Du hast jetzt die ganze Zeit gesagt, ja, ich bin von Deutschland nach Ghana und dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Also dieser ständige Perspektivwechsel, den du ja hast als Deutsch-Afrikaner. Ich weiß nicht, das kann man so sagen, oder?
Ja, genau. Ja, richtig.
Ja, du hast also eine deutsch-afrikanische beziehungsweise afrodeutsche Perspektive auf Design, je nachdem, von welcher Seite man das betrachten möchte. Wie funktioniert das denn mit diesem ständigen Perspektivwechsel?
Ja, es ist spannend. Ich muss gestehen, als ich nach Berlin kam, war immer mein Traum, Architektur zu studieren. Das war so mein Wunsch sozusagen. Und ich habe dann, wie gesagt, auch mich an der TU Berlin für Architektur beworben. Leider funktionierte das nicht so einfach wegen meiner Zeugnisse aus Ghana. Die wurden nicht direkt anerkannt vom damaligen Senator für Schulwesen. Und so habe ich den Umweg gemacht über Städtebau, habe ein Jahr lang Städtebau studiert und bin dann mehr oder weniger durch Zufall auf den Fachbereich Industriedesign gestoßen, weil ein Kommilitone von mir in der Mittagspause meinte, er will sich an der HDK bewerben für Industriedesign. Und ich sagte, okay, ich komme mit, ich gucke mir das mal an. Und als ich durch diese Räume lief, habe ich gedacht, das ist ja viel spannender als Architektur. Okay. Und habe gesagt, bring mir mal so einen Bewerbungsbogen mit. Und ich habe mich beworben und wurde genommen und habe dann tatsächlich ein halbes Jahr lang doppelt studiert, also sowohl Städtebau als auch Industriedesign, bis mein Professor im Städtebau-Fachbereich irgendwie gemerkt hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Und er fragte mich dann auch ganz ehrlich und meinte, was ist los, Marc? Du bist nicht so anwesend, musst du nebenher arbeiten, um Geld zu verdienen? Und dann habe ich gebeichtet, dass ich eigentlich nebenher noch ein zweites Studium am Laufen hatte. Und interessanterweise sagte er, bitte lad mich zu deiner nächsten Präsentation ein, ich möchte mir das mal anhören. Und er kam dann wirklich zu dieser Präsentation und nach der Präsentation meinte er zu mir, wir würden dich gerne als Städtebauer haben, aber als Designer bist du besser aufgehoben. Also bleib hier und hör mit den anderen Studium auf.
Das ist ja sehr großmütig von ihm, dass er dich freigegeben hat. Total, ja, wirklich,
richtig. Aber dann kam natürlich hinzu, dass ich natürlich in dieses Studium Design gestoßen bin, ohne wirklich große Vorkenntnisse. Ich habe in Ghana als Kind wenig über Design erfahren, also Designgeschichte war mir so gut wie unbekannt. Und ich musste mich erstmal ganz, ganz mühsam wieder an an dieses ganze Thema ranarbeiten. Kann mich auch erinnern, bei einem Projekt ziemlich am Anfang hieß es, wir sollen eine Hommage an einen Bauhausdesigner machen, und ich kannte kaum einen Bauhausdesigner zu der Zeit, ja. Und da wurde auch der Kommentar von dem Lehrassistenten an mich geworfen, so nach dem Motto, wer nichts über das Bauhaus weiß, hat nichts an der Designhochschule zu suchen.
Vielleicht kann man es da ja lernen.
Richtig, genau. Und aber das hat mich auch, andererseits hat mich das sehr bestärkt in diesen Gedanken, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß vielleicht nicht so viel über deutsche Designgeschichte, aber ich bringe ganz viel mit, ja, genau, aus meiner Erfahrung in Ghana groß zu werden, in einer ganz anderen Kultur groß zu werden. Und habe ich versucht, in mein Studium immer wieder Bezug auch auf meine Vergangenheit zu nehmen und das, was ich mitgebracht habe, und habe meine Projekte immer anders interpretiert. Und ja, und das wurde natürlich dann irgendwann auch anerkannt, auch von den Professoren. Die fanden es immer super spannend, eine ganz andere Perspektive zu bekommen. Und ja, und deswegen habe ich auch den Rest meines Studiums eigentlich immer mehr in diese Richtung des afrikanischen Designs auch sehr stark diese Frage gestellt: Ist Design ein rein europäisches oder westliches Phänomen, oder gibt es tatsächlich auch vielleicht eine afrikanische Designgeschichte und Kultur? Und habe mich dann in meiner Diplomarbeit mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt.
Hast du denn Berlin in deiner Kindheit als Stadt erlebt, nachdem du dann diesen Wechsel wieder hattest? Also du hast jetzt viel von der Perspektive aus Ghana gesprochen. Jetzt geht es ja so ein bisschen um die deutsche Mentalität, die ganz anders ist.
Ja, ich meine, ich bin interessanterweise, mein Vater ist ja, wie gesagt, Ende der 50er Jahre nach Berlin gekommen, hat hier 15 Jahre studiert und gearbeitet und konnte wahnsinnig gut Deutsch sprechen. Und als wir nach Ghana zogen als Kinder, wir sind mit dem Schiff damals gefahren von Hamburg nach Ghana, 6 Wochen auf hoher See. Und als wir in Ghana ankamen, hat mein Vater in weiser Voraussicht, hat er darauf bestanden, dass wir zu Hause nur Deutsch sprechen. Und in der Schule wurde Englisch gelehrt, Ghana als ehemalige englische Kolonie, aber zu Hause wurde nur Deutsch gesprochen. Und so haben wir uns das Deutsche schon sehr bewahrt. Und mein Vater war manchmal in seiner Art deutscher als meine Mutter, weil meine Mutter als Deutsche in Ghana natürlich sehr neugierig war auf diese neue Kultur, diese neue Welt, hat immer diverse Sachen ausprobiert. Und mein Vater hatte versucht, so ein bisschen dieses deutsche Kulturleben, was er in Deutschland gelernt hat, weiter zu bewahren. Das hat ihm sehr viel bedeutet. So sonntags wurde klassische Musik gespielt und zu Feiertagen wurde Deutsch gegessen zu Hause. Ja, hat man mit allen Möglichkeiten versucht, so deutsches Essen nachzukochen in Ghana.
Was ist das typischerweise?
Ach, ob das jetzt nun irgendein Sonntagsbraten war oder sogar auch Sauerkraut haben meine Eltern auf irgendeiner Weise dann auch hingezaubert mit den lokalen Zutaten. Und das war sehr interessant zu sehen, wie sehr mein Vater so an dieser deutschen Kultur hing. Das hat ihnen sehr viel bedeutet. Und das heißt natürlich in der Wiederkehr, als ich dann endlich mit 18 Jahren nach Berlin kam, war es für mich nicht so fremd. Also ich fühlte mich da nicht so wahnsinnig fremd und habe mich sofort relativ gut eingelebt in dieses Denken und auch in die Kultur.
Jetzt mal nochmal in die Gegenwart zurück, auch in Bezug auf die Verträge. Also du musst ja mit deinen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest in Ghana oder eben auch in anderen afrikanischen Regionen, da würde ich jetzt auch ganz gerne drüber sprechen, in welchen Regionen du aktiv bist. Du bist ja nicht nur in Ghana aktiv.
Nein, richtig.
Wo bist du aktiv, wäre die erste Frage. Und das zweite, also welche Verträge schließt du mit den Kunsthandwerkern oder Designern vor Ort, dass da irgendwie die Copyright-Fragestellungen geklärt sind, dass die Handelsspannen geklärt sind? Das würde mich mal interessieren.
Ja, nein, also was... Interessanterweise ist es so, dass ich in diesen Bereich der Designberatung bin ich reingerutscht über die GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die sind irgendwann auf mich zugekommen, kurz nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte und ein paar Jahre gearbeitet habe, wurde ich von denen angesprochen. Sie hätten ein Projekt, das hieß European African Cooperation on Handicrafts. Das war der Versuch, praktisch die ganzen Entwicklungshilfegelder europäischer Staaten zusammen in einen Topf zu werfen, um eben diesen Kunsthandwerksbereich in Afrika zu fördern und aufzubauen, weil man dort ein großes Potenzial gesehen hat, auch für Arbeitsbeschaffung, als auch einfach die traditionellen Fähigkeiten, die es in diesen Ländern gab. Und da hat man Designer gesucht, um praktisch mit den Firmen dort unten die Produkte so anzupassen, dass sie dem Geschmack eines europäischen Markts angepasst sind. Und das heißt, dass ich praktisch immer im Auftrag europäischer Entwicklungshilfeorganisationen gearbeitet habe. Das heißt, meine Verträge waren immer mit diesen Organisationen und ich habe dann sozusagen als Berater für diese Firmen in Afrika und Lateinamerika habe ich immer im Auftrag dieser Organisation gearbeitet. Also keine direkten Verträge mit diesen Firmen dann abgeschlossen.
Welche Umschlagplätze oder Kreativzentren für Ideen gibt es denn in Ghana beziehungsweise in der Region des Golf von Guinea?
Ja, Ghana, was für mich auch sehr traurig war, es war eben festzustellen, nachdem ich Design studiert habe, ist mir erstmal bewusst geworden, dass auf dem gesamten afrikanischen Kontinent bis heute nur ganz wenige Länder überhaupt Industriedesign oder Produktdesign als Fachgebiet lehren oder an den Universitäten lehren. Es gibt in Nordafrika, ich glaube Tunesien oder Algerien gibt es, in Ägypten gibt es, glaube ich, Industrie- und Produktdesign-Fachbereiche an den Hochschulen und dann weiter im südlichen Afrika, in Südafrika, Botswana, Kenia, aber im gesamten Westafrika gab es viele Jahrzehnte lang kein Produktdesign oder Industriedesign. Das heißt, diese Länder waren irgendwann einfach gezwungen, alle Produkte zu importieren. Ja, von der Zahnbürste bis zum Auto wurde jedes Produkt importiert, weil man kaum selbst was herstellen konnte. Ja, und das hat mich immer sehr gestört. Und es war auch sehr schwierig in meiner Arbeit für diese Firmen, weil ich war ja sozusagen ein Design-Import, wenn man das so sieht. Ja, ich wurde ja von internationalen Organisationen angeheuert, um dort für ein paar Monate oder manchmal ein paar Jahre zu wirken. Aber ich war keine permanente Infrastruktur für diese Firmen. Und ich wollte mich natürlich auch nicht, oder ich wollte nicht, dass die Firmen so abhängig werden von mir und habe deswegen versucht, auch parallel zu der Beratung dieser Firmen, immer versucht, auch lokale Designkapazitäten aufzubauen. Das heißt, mit lokalen Hochschulen zusammenzuarbeiten, sie zu animieren, Produktdesign-Fachbereiche einzurichten, Workshops zu machen, auch zusammen mit dem Goethe-Institut zum Thema Design. Es gab auch den Versuch, ein Designzentrum aufzubauen in Accra für den Kunsthandwerksbereich. Das ist leider gescheitert aufgrund von nicht vorhandenen Geldern und auch weil die Organisation vor Ort das nicht so richtig begriffen hat und den Wert gesehen hat. Aber da war ganz interessant, dass ich Jahrzehnte später in Indien war, in Jaipur, und wurde dort zu einem ähnlichen Designzentrum eingeladen, nur um festzustellen, dass dieses Designzentrum auf Basis eines Projektvorschlags, was ich für Ghana geschrieben hatte, dann realisiert wurde, sozusagen. Also ist mein Designzentrum nicht in Accra entstanden, sondern in Jaipur.
Na gut, ja, immerhin noch später. Im globalen Süden. Oder bin ich jetzt, habe ich mich jetzt gerade? Nein, das passt.
Aber nochmal zu deiner Frage, nochmal eins wollte ich nochmal sagen. Und es gibt ja auch dann die Duck Art. Das ist eine Kunstausstellung in Dakar, die praktisch eins der wichtigsten afrikanischen Biennalen auf den Kontinent. Und 1996 hatte ich das Glück, die Organisationen von der DACA oder die Organisatoren von der DACA zu überzeugen, auch Design als Thema mit aufzunehmen. Und das haben die gemacht. Und 1996 gab es den ersten Designsalon als Teil der DACA. Und seitdem ist Design sozusagen ein kontinuierlicher oder Teil dieser alle zwei Jahre stattfindenden Kunstbiennale und gibt natürlich dann vielen jungen afrikanischen Designern die Plattform, ihre Arbeit auch darzustellen oder zu zeigen.
Mhm. Was hast du denn selbst designt? Also sicher sehr viel, aber gibt es irgendwas, was dir jetzt spontan einfällt, was du da zu gerne, wozu du gerne mehr erzählen würdest?
Ja, es ist interessant, weil ich diese Frage werde ich oft gestellt, wenn ich mit Kommilitonen mich getroffen habe, die dann natürlich so eine ganz typische Designkarriere eingeschlagen sind hier in Deutschland. Ein guter Freund von mir ist bei Opel gelandet als Autodesigner, andere dann mehr so in andere Industriebereiche. Und wenn die mich gefragt haben, was hast du für Produkte entwickelt? Und ich habe mal gesagt, ja, eigentlich kann ich mich so bezeichnen als Invisible Designer, weil ich habe ja immer in Auftrag dieser Firmen Produkte entworfen. Und ich war auch jemand, der sehr früh erkannt hat, um eben erfolgreich zu sein oder damit die Firmen erfolgreich sind, mich nicht in den Vordergrund zu stellen. Es ging nicht darum, dass ich meine Designideen verwirklicht habe, sondern ich habe meinen Auftrag immer drin gesehen, die Kapazität der Firmen so aufzubauen, dass sie selbst kreativ werden und selbst in der Lage sind, ihre eigenen Produkte zu gestalten, ihren eigenen Stil zu finden und nach Möglichkeit junge Kreative einzustellen, weil Design einfach so ein wichtiger Teil dieses Sektors war. Und deswegen kann ich sagen, ich habe sehr viel mitgewirkt in wahnsinnig vielen Produkten, die wahrscheinlich Hallen füllen können. Ich bin seit, wir haben uns ja auf der Ambiente getroffen. Ich war dieses Jahr zum 28. Mal auf der Ambiente.
Wow.
Und über die Jahre bin ich immer wieder mit Projekten dort aufgetreten, habe ganz viele Firmen aus Afrika, Lateinamerika dorthin gebracht, die dann ihre Produkte präsentiert und verkauft haben. Und ja, und deswegen gibt es nicht so das eine Produkt, was ich entwickelt habe. Ja. Was vielleicht eine Ausnahme ist, ist, dass ich zusammen mit meiner Frau 2003 tatsächlich mal den Versuch gestartet habe, ein Label zu gründen. Das hieß Made in Africa Collection. Wir hatten einen kleinen Laden hier in Berlin, wo wir eine kleine Kollektion an Möbeln und Wohnaccessoires vertrieben haben, die in Ghana hergestellt wurden. Und da habe ich ein paar Produkte mitentwickelt. Und ja, das wurde dann zum Franchise-System. Wir hatten dann 6 Läden bundesweit. Aber leider kam dann so 2008, 2009 dieser Wirtschaftseinbruch. Und da mussten wir einfach dann den Stecker ziehen, weil das wurde dann finanziell einfach für uns nicht tragbar. Und deswegen mussten wir es sein lassen.
Vielleicht noch einen Punkt, bevor wir auch schon zu unserem Abschluss eigentlich kommen müssen. Und zwar, du lehrst ja auch. Also du bist ja in Dessau, wenn ich es richtig informiert bin, lehrst du. Also erstmal, was lehrst du? Und du bist ja ein Vermittler in ganz vielen verschiedenen Themen. Also zwischen den Kulturen, zwischen den Kontinenten. Und was lehrst du da? Worum geht's dir dabei bei dieser Lehre?
Also in Dessau ging es mir eigentlich darum, dass ich wurde aufgerufen, dort eine Gastprofessur anzunehmen vor ein paar Jahren. Und es ging um einen Masterskurs, der in Dessau eingeführt wurde, ein internationaler Master für Integrated Design Studies. Und das heißt, es sind überwiegend internationale Studenten, die aus allen Teilen der Welt kommen. Und das hat mich natürlich sehr angesprochen, weil ich das Gefühl hatte, das ist eine Klientel, ich habe mich in sie wiedererkannt, ja, als ich, wie gesagt, mit 18 nach Deutschland zurückkam, um Design zu studieren. Und ich hatte das Gefühl, mit meiner Laufbahn habe ich sehr viel zu teilen. Und vor allen Dingen ist mir über die Jahre dieses Thema Social Impact Design wahnsinnig ans Herz gewachsen und deswegen auch meine Arbeit mit der UNHCR, weil ich nach vielen Jahren einfach gesagt habe, dass ich mich mehr und mehr auf diesen Bereich konzentrieren will, wie kann Design einen positiven Einfluss auf die Probleme, Herausforderungen, die wir in unserer Gesellschaft sehen. Und gerade junge Designer aus anderen Teilen der Welt, die nicht den Luxus haben, zurück in ihre Länder zu kehren und dort auf einen Job zu stoßen, wo sie für eine Firma als Designer arbeiten oder in einer Designabteilung arbeiten, ist es oft so, dass sie gezwungen sind, ihren eigenen Weg selbst zu suchen und zu gestalten. Und da war es mir wichtig, denen aufzuzeigen, dass es da Möglichkeiten gibt und dass Design gerade in diesen Ländern, in diesen Schwellenländern, eine wahnsinnig wichtige Rolle zu spielen hat, um Lösungen für die Herausforderungen, die es in allen Bereichen gibt, ob es in der Bildung ist, in Architektur, in der materiellen Kultur. Also es gibt wahnsinnig viele Bereiche, wo kreative Ideen gesucht werden.
Also das ist ja die Bauhaus-Universität.
Richtig, ja? Genau.
Und ich meine, dein Studienbeginn war ja, du kennst ja keinen Bauhausdesigner. Ich kann ja sagen, jetzt bist du ja Bauhausdesigner.
Lustig, ja genau. Es ist interessant, wie der Kreis sich dann schließt sozusagen. Ja. Und das war für mich natürlich auch wahnsinnig attraktiv, in diesen Räumlichkeiten sozusagen oder in der Nähe zum ehemaligen Bauhaus dann wirklich irgendwann zu enden und dort auch lehren zu können, war natürlich ein wahnsinniges Geschenk. Und auch mit jungen internationalen Designern zu arbeiten in Dessau ist auch immer wieder eine Freude, weil das bringt einfach wahnsinnig viel neue Konzepte, neue Ideen. Und für mich als schon etwas älterer Designer sozusagen, hält es mich auch so auf dem neuesten Stand, um zu sehen, was beschäftigt diese jungen Menschen eigentlich auch, ja, und wie, mit welchen Herausforderungen sind sie konfrontiert. Und ich versuche ihnen einfach Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass es Wege gibt, wie man als Designer eben auch in solchen Ländern sozusagen agieren kann und einen Beitrag leisten kann.
Ja, vielen Dank für diese tollen Antworten und dieses super Gespräch vor allen Dingen. Ich habe das schon gemerkt, als wir uns kennengelernt haben. Man könnte sich jetzt noch eine Stunde weiter unterhalten und es würde auf keinen Fall langweilig werden. Und jetzt habe ich die große Ehre, zum ersten Mal die Abschlussfrage, die ja auch den Podcast als Titel trägt, dich zu fragen. Und zwar, was ist gut?
Das ist gut. Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Ja, ich habe mir da auch große Gedanken gemacht, wie beantworte ich diese Frage? Ja, weil es ist ja ein großes Wort, was ist gut sozusagen, ja. Und ich kann mich erinnern, ein sehr wichtiger Mentor für mich war ein Designprofessor in Los Angeles, wo ich die Ehre hatte, ein paar Monate lang bei ihnen auch zu lehren als Assistent, Nathan Shapira. Und der hatte den Fachbereich Design for Developing Countries aufgebaut. Und er hat immer den Satz gesagt, good design should help to improve the quality of life. Und als er das erste Mal sagte, habe ich mir gedacht, boah, das ist ja sehr anspruchsvoll sozusagen. Und aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wie wichtig dieser Satz ist, ja, und wie wichtig es ist, dass Design einfach einen wahnsinnig wichtigen Beitrag zu leisten hat, ja, und gerade in der jetzigen Zeit mit all den Herausforderungen, die uns bevorstehen, sehe ich Design tatsächlich als eine Chance. Und da komme ich vielleicht auch zurück auf die Anfangsfrage, die du hattest. Apropos deutscher Kultur und wie ich damit umgehe. Ich habe immer das Gefühl, dass im Unterschied zu Ghana, in Deutschland sieht man oder neigt man dazu, das Glas immer halb leer zu sehen. Und in Ghana eher halb voll. Und ich denke, es ist wichtig, das Glas halb voll zu sehen und einfach auch trotz dieser wahnsinnigen Herausforderung immer wieder Chancen zu sehen. Und gerade als kreativer Mensch und gerade für die jungen Menschen, die versuche ich immer zu animieren, zu sagen, das sind Chancen. Klar sind das wahnsinnige Herausforderungen, Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit, aber da gibt es Chancen. Und gerade als Designer, als junger Designer, kann man da tatsächlich mit seinen kreativen Ideen und out-of-the-box-thinking, kann man es schaffen, tatsächlich auch Beiträge zu leisten, Lösungen zu finden.
The glass is half full and the other half was delicious.
Ja, vielen herzlichen Dank, Marc. Das war ein tolles Gespräch, auch sehr aufschlussreich. Ja, vielen Dank.
Ja, danke. War nett, mit euch beiden zu sprechen. Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Das war Marc im Gespräch mit Anna und Georg. Seine unfassbar umfangreichen Aktivitäten konnten wir jetzt hier im Gespräch nicht komplett abbilden. Dafür findet ihr auf der Backlist unter ddc.ddcast viele Informationen zu Dutzenden seiner Projekte, Konferenzen, Kollektionsgründungen. Eine wirklich erstaunliche Energie und eine erstaunliche Fantasie. In der kommenden Woche treffen wir dann den Chief Design Officer von Valencia, einer Stadt, die 2022 World Design Capital war, so wie es Frankfurt Rhein-Main in 2026 sein wird. Er berichtet darüber, was so eine World Design Capital mit einer Stadt, einer Region macht und welche erstaunlichen Auswirkungen das Projekt haben kann. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.